Kino tauchen wir jetzt ein in die Literatur. Genau gesagt ins Florenz Mitte des 16. Jahrhunderts.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Dort in Florenz im 16. Jahrhundert spielt Laurent Binets Roman Perspektiven, aus dem Französischen übersetzt von Christian Wachinger. In Briefen erzählt diese Geschichte, ja. Es tritt eine Reihe historischer Figuren auf, so zum Beispiel der Renaissance-Maler Giorgio Vasari, der im Auftrag von Herzog Cosimo den Mord an Jacopo da Pontormo aufklären soll. Oder auch der damals schon hoch angesehene Michelangelo. Der wird nun von Vasari zu Rate gezogen, denn er kannte den Maler, diesen Pontormo, persönlich. In dessen Werkstatt ist ein Gemälde gefunden worden und das ist einigermaßen brisant. Es zeigt nämlich die Tochter des Herzogs nackt. Skandal, wenn das jemand zu sehen bekäme. Nun ist natürlich die große Frage, hat er das selbst gemalt? Eigentlich undenkbar, denn der Herzog Cosimo war Pontormos Auftraggeber. Aber dann verschwindet es kurze Zeit später. Im Briefwechsel zwischen zwei Nonnen ist dann auf einmal von einem obszönen Gemälde die Rede. Daraufhin werden beide verhaftet und verhört. Vasari aber hat so seine Zweifel an ihrer Schuld.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, Palazzo Vecchio, den 5. März 1557. Danke, Vincenzo, für eure stets wertvolle Mitwirkung. Sogar heute, wo ihr nah daran zu sein scheint, eure Seele auszuhauchen. In der Tat habe ich ein paar Anmerkungen zu eurer Liste. Ich bin eurer Meinung, dass die jüngsten Erkenntnisse es uns verbieten, Plotilla Nelli darauf zu streichen. Wenn man eure scharfsinnigen Überlegungen zu den anderen fortsetzt, muss man einräumen, dass wir nichts über Naldinis Entwicklung wissen. Und das gilt wohl ebenso oder noch mehr für Allori, dessen frühe Arbeiten bereits eine vielversprechende Begabung erkennen ließen. Hingegen möchte ich bezweifeln, dass Bandinelli, ein längst zur Reife gelangter Meistermaler, sich plötzlich noch einmal hätte steigern können bis zum Rang Pontormos. Denn das muss ich zugeben, Vincenzo. Wie befremdlich und angekränkelt von der deutschen Malweise, die Pontormos Geist angegriffen und ihn letztlich wohl in den Wahnsinn getrieben hat, diese ineinander verkeilten Leiber auch sein mögen, so übersteigen sie doch die Fähigkeiten irgendeines Dahergelaufenen. Und ich gestehe euch, auch wenn es an meiner Eitelkeit rührt, ich selbst wäre nicht in der Lage gewesen, diese Fresken zu malen. Bleibt Cellini, der allerdings ein Sonderfall ist. Was soll ich sagen? Ich denke, man kann ihn nicht von der Liste nehmen. Vielleicht wäre es geschickt, ihm die Frage zu stellen, »Signor Benvenuto, wäret ihr in der Lage, die Fresken im Chor von San Lorenzo genauso zu malen?« Wenn er trotz seiner sprichwörtlichen Eitelkeit Nein sagt, dann ist er der Mörder, unfehlbar. Aber Schluss mit Spekulationen. Je länger ich eure Liste betrachte, desto deutlicher tritt darauf, wie Blattgold auf einem Gemälde von Giotto, ein Name hervor. Auch wenn es mir schwerfällt, es auszusprechen, so ist doch der Einzige, der unmittelbar die Bedingungen erfüllt, von denen wir erkannt haben, dass sie zusammenkommen müssen, der Einzige, der einigermaßen an das Niveau eines Michelangelo heranreicht. Der beste Schüler Pontormos, mit der größten Begabung seinen Meister zu imitieren, und den man lange nur mit Mühe von ihm unterscheiden konnte, kein anderer als Bronzino.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 7. März 1557. Hier in Florenz macht jetzt schon das Gerücht die Runde, ich sei Jacopos Mörder. In Gang gesetzt hat es Vasari. Und wirklich, wer außer mir hätte dieses Stück Fresko übermalen und dabei so vollendet den Stil meines verblichenen Meisters nachahmen können? Und bin ich nicht der Erste, der Gewinn zieht aus seinem Tod, nachdem mich der Herzog beauftragt hat, diese anspruchsvolle Baustelle zu Ende zu führen? Was die nach eurer Zeichnung gemalte Venus angeht, welch Kinderspiel wäre es gewesen, das Gesicht von Signorina Maria einzusetzen, die mir seit Monaten Modell sitzt, nicht wahr? Aber auch ich kann Hypothesen aufstellen. Gewiss ist Vasari ein mittelmäßiger Maler, dessen Hauptkunst in seiner Schnelligkeit besteht. Manchmal heißt es, seine Schludrigkeit sei unerreicht. Ihr kennt jedoch, verehrter Meister, so gut wie ich jenes Naturgesetz, wonach jeder x-beliebige Maler auch mal einer Erleuchtung teilhaftig wird. Kennt ihr sein Porträt von Lorenzo il Magnifico? Für einen sonst so eklektischen Maler ist es von gänzlich verblüffender Originalität. So wie dem besten Maler manchmal ein Gemälde missglücken kann, so kann es auch vorkommen, ja, so kommt es fast unausweichlich im Lauf eines Lebens vor, dass dem schlechten Maler der Genius wie ein Blitz durchfährt und er plötzlich ein makelloses Gemälde zustande bringt, reich inspiriert aus den Tiefen der Seele, vom göttlichen Hauch gestreift, in harmonischen Farben strahlend, bevölkert mit Figuren in vollendeter Form, die lebendiger wirken als die Lebenden, und plötzlich stellt ihn das Bild, und nur dieses eine, auf einen Rang mit den größten Meistern seiner Zeit. Ich glaube ja, dass Vasari vom Herzog den Auftrag hatte, Jacopos Fresko zu zerstören, da es trotz seiner außerordentlichen Schönheit nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, nachdem Rom neuerdings alle Nacktheit ächtet. Wer weiß, wie weit das Konzil von Trient mit seinem engstirnigen Fanatismus noch geht. Ihr und ich haben wohl die gleichen Ansichten über diesen verfluchten Paul IV. Dennoch wissen wir beide, dass der Herzog bereit wäre, mit dem Teufel selbst zu paktieren, wenn er sich damit den Titel eines Königs von Toskana sichern könnte, den ihm zu besorgen nur der Mistkerl auf dem heiligen Stuhl die Macht hat. Hatte der Herzog Vasari befohlen, Pontormo zu töten, oder handelt es sich um ein Unglück? Hat Pontormo ihn überrascht? Ist der Küster aufgewacht? Vielleicht war Vasaris Mission nicht, Pontormo zu töten, aber sein Tod ermöglichte es, die Baustelle abzubrechen. Der Herzog und die Herzogin, denen keine andere Wahl blieb, als mir die Vollendung der Fresken zu übertragen, nachdem Vasari allzu beschäftigt war mit der Neugestaltung des Palazzo, glaubten, auf größere Fügsamkeit meinerseits zählen zu dürfen, worin sie sich kaum täuschen konnten. Und kostete es mich meinerseits das Leben, ich würde das Werk meines Meisters verteidigen. So Gott will, überlebt es das von Vasari.
Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz, an Giorgio Vasari.
Florenz, den 8. März 1557. Signor Giorgio, ich sehe die beiden Nonnen noch immer nicht unter den Fenstern des Palazzo baumeln. Dabei weiß ich doch, dass ihr meine Befehle unverzüglich auszuführen gewohnt seid. Wieso diese Verzögerung, bitte?
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 9. März 1557. Dem Trunkenen die Pest an den Hals. Giorgio, ich habe euch enttäuscht. Ich habe euer Vertrauen missbraucht und ich kann nur darum bitten, dass meine schweren Verfehlungen keine nicht wieder gutzumachenden Folgen zeitigen. Neulich, als ich gerade in meinem Weinkeller tätig war, wolltet ihr, dass ich den Briefwechsel von Schwester Caterina de' Ricci auswerte, doch ich habe euch, blauäugig wie ich bin, stattdessen abgespeist mit meinen Hirngespinsten und meiner Liste von Malern, die in der Lage sind oder auch nicht, Jacopos Kunst nachzuahmen. Dabei habe ich in dem Stapel der Briefe, den ich in Prato an mich nahm, den einen übersehen, der, von ihrer eigenen Hand geschrieben, Schwester Plautilla von jeder Schuld entlastet. Lest selbst. Dabei kann mir das eigentlich egal sein, denn ich arbeite gerade an einem neuen Gemälde, dem ich fast meine ganze Zeit widme. Eine Kreuzabnahme im neuen Stil, die, wie ich hoffe, der Gunst teilhaftig wird, dir zu gefallen, mindestens so sehr wie meine bisherigen Gemälde, wenn nicht sogar noch mehr. Zu meiner Entschuldigung sei gesagt, dass dieser Absatz ganz am Ende des fraglichen Briefes stand und mir bei meiner allzu raschen Durchsicht entgangen war. Doch der Brief datiert vom 11. Februar. Das Datum passt zur Antwort von Schwester Caterina de' Ricci, die am 1. März den Erhalt des Bildes bestätigt, über das sie sich sehr aufregt. Ich flehe euch an, Signor Giorgio, veranlasst das Nötige, um dieser Unschuldigen das Leben zu retten.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 9. März 1557. Seid beruhigt, mein lieber Vincenzo. Wer noch nie zu tief ins Glas geschaut hat, der werfe den ersten Stein. Ich werde es ganz gewiss nicht tun. Eure Entdeckung ist zwar von allergrößter Bedeutung, aber sie entlastet die Nonne nicht. Wenn tatsächlich der Absatz, den ihr zitiert, beweist, dass es die von Plautilla gemalte Kreuzabnahme wirklich gegeben hat, so deutet die kränkende Reaktion von Schwester Katharina darauf hin, dass sich Plautillas Malweise radikal geändert haben muss, was wiederum einleuchtend macht, dass sie in der Lage gewesen sein könnte, Pontormos Stil nachzuahmen und also ebenso gut den Noah des Freskos wie die Venus nach der Zeichnung von Michelangelo zu malen. Wie auch immer, diese Information ist gewichtig genug, um die Hinrichtung der beiden Schwestern aufzuschieben, ja, sie vielleicht sogar auf freien Fuß zu setzen. Vor allem aber, wenn es wirklich diese Kreuzabnahme war, die im Kamin von Schwester Katharina endete, dann bedeutet das noch etwas anderes, nämlich, dass das andere Gemälde nicht vernichtet, sondern irgendwo versteckt ist. Und wir müssen es finden.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 9. März 1557. Stets gilt es, Signor Piero, für die schwierigsten Probleme die einfachsten Lösungen zu finden. Als Sie gestern alle in Santa Croce waren, um das Calcio-Spiel gegen die Mannschaft von Santo Spirito zu sehen, die sich seit eurem Weggang gut gemacht hat und jetzt sogar besser ist als die von Santa Maria Novella, war der Palazzo praktisch menschenleer. Einzig die Wachen waren da, die die Aufgabe hatten, noch das kleinste Paket, das durchs Tor des Palazzo Vecchio getragen wurde, genauestens zu kontrollieren. Und das seit dem Verschwinden des Gemäldes mit doppelter Wachsamkeit. Denn man hatte sie wohl hart gemaßregelt für diese unglaubliche Schmach. Obwohl sie nichts dafür konnten bei dem großartigen Zaubertrick, dessen ich mich schuldig gemacht hatte. Also, was nun? Noch einmal besann ich mich auf die einzige Taktik, derer ich je fähig war und die mir so gut geglückt ist. Dreistigkeit ist die Mutter der Übertölpelung. Um an den Wachen am Tor vorbeizukommen, genügte es, nicht durchs Tor zu gehen. Als alle gegangen waren und nur noch, wie voriges Mal, der alte Bacchiaca da war, der im Vestibül offenbar Wurzeln geschlagen hat und den ich bei einem meiner nächsten Besuche begießen werde, habe ich das Bettgestell abgebaut, das Bild an mich genommen, in meinen Umhang gewickelt und bin über die Festungsmauer des Palazzo geklettert. Vorsorglich hatte ich ein Seil bereitgelegt an der von der Piazza am weitesten entfernten Stelle. Eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme, denn die Piazza war menschenleer wie zu den schlimmsten Zeiten des schwarzen Todes. Ich band das Gemälde an das Seil und ließ es an der Mauer hinab. Jetzt brauchte ich nur noch, durch das große Tor hinauszugehen, vor aller Augen, unbeschwert, mit leeren Händen und das Bild drüben abzuholen. Doch leider hat mich das Leben gelehrt, wie ja auch euch, Signor Piero, dass es immer anders kommt, als man denkt. Und da macht auch dieses Abenteuer keine Ausnahme. Als ich von der Festungsmauer hinabstieg, hörte ich die Wachen die Treppe hinaufkommen. Ich hatte dort nichts zu suchen und so hätte ich, wenn ich ihnen begegnet wäre, keine Rechtfertigung für mein Hiersein gehabt. Deshalb stieg ich eilends wieder hinauf. Ihr kennt den Palazzo Vecchio besser als ich und wisst daher, dass es keinen Winkel auf der Galerie der Festungsmauer gibt, wo man sich verstecken könnte. Ich lief zu den Schießscharten. Von dort hinabzuspringen hätte den sicheren Tod bedeutet, sogar für mich. Aber Gott belohnt die Mutigen. Am Fuß des Walls stand ein Karren mit Heu, den ein Stallknecht dort zurückgelassen haben mochte. Dann ging alles wieder Blitz. Entschluss, Vollzug. Ich sprang auf die Brüstung, breitete die Arme aus wie der Gekreuzigte, schloss die Augen und sprang. Während des Falls hörte ich den Schrei eines Adlers, der die Stille zerriss. Ich landete wie auf Federn gebettet, ohne Aufprall, unversehrt. Nun blieb mir nur noch das Bild zu holen, es unter dem Heu zu verstecken und wegzuschaffen, indem ich mit vollem Krafteinsatz den Karren zog. Ich musste meine Beute noch an einen sicheren Ort bringen. Auch wenn ich den Wachen entkommen war und niemand meinen Verzweiflungssprung gesehen hatte, genieße ich doch einen Ruf, der es geraten sein lässt, dass solch ein Gegenstand nicht in meinem Haus gefunden wird. Ich hatte die Idee zu einer anderen Bleibe. Ich konnte ihn bei dem verstecken, von dem ich wusste, dass und warum er nicht zu Hause war. Ich begab mich also zur Wohnung von Bacchiaca und stellte dort unser Gemälde ab, ganz hinten, in seiner Werkstatt, zwischen alten, verstaubten Zeichnungen. Und da ist es noch jetzt, zur Stunde, da ich diesen Brief schreibe. Grüßt Königin Katharin von mir und geizt nicht mit dem Bericht meiner Erfolge. Der französische Königshof hat ein Recht darauf, sie zur Kenntnis zu nehmen.
Marco Moro an Giovanni Battista Naldini.
Florenz, den 9. März 1557. Nun höre, Battista, die Geschichte jenes Wollkämmersohnes, der da hieß Donatello. Als der begnadete Bildhauer alt war und es ans Sterben ging, kamen Verwandte ihn besuchen, in der Hoffnung, mit einem Vermögen von dannen zu ziehen, das er in Prato besaß. Und was erwiderte dieser große Mann auf ihr Ansinnen? Den Gefallen kann ich euch nicht tun, denn es erscheint mir vernünftig, dieses Gut dem Bauern zu überlassen, der es stets bis an den Rand seiner Kräfte bearbeitet hat, und nicht euch, die ihr nichts daran getan habt und es nun mit einem Besuch erben wollt. Gehet hin und seid gesegnet. Du kannst nicht wissen, Battista, welcher entfernte Vetter bald kommt und dich aus der Werkstatt deines Meisters verjagt, wohin er nie zuvor einen Fuß gesetzt hat. Und wer setzt sich dann für deine Belange ein?
Giovanni Battista Naldini an Marco Moro.
Florenz, den 15. März 1557. Heute in 4 Tagen esse ich mit Allori bei Bronzino zu Abend. Der gehört nicht zu denen, die mitten in der Nacht malen gehen. Das heißt, freie Bahn den ganzen Abend bis in die Morgenstunden.
Giovanni Battista Naldini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 15. März 1557. Ihr wisst, Signor Giorgio, wie sehr ich an meinem Meister hing, dem guten Jacopo, der trotz gelegentlicher Anwandlungen von übler Laune immer wie ein Vater zu mir war. Und da ich weiß, dass ihr damit befasst seid, seinen Tod zu rächen, so möchte ich euch gerne behilflich sein. Heute in 4 Tagen gibt es eine geheime Zusammenkunft in San Lorenzo. Das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Denn mehr weiß ich selber nicht. Doch es ist möglich, dass die Menschen, die ihr dort antrefft, etwas mit dem Verbrechen zu tun haben. Sie versammeln sich im Chor der Kirche zur Abendessenszeit.
Giorgio Vasari an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Florenz, den 20. März 1557. Um eurer durchlauchten Exzellenz Bericht zu erstatten über die Aufgabe, mit der euer ergebenster Diener sich betraut sieht, in Bezug auf die Nachrichten betreffs einer geheimen Zusammenkunft in der Kirche San Lorenzo, gemäß den von Signor Naldini gemachten Angaben, hier die genaue Auflistung der Vorkommnisse am gestrigen Abend, gefolgt von der Abschrift der Rede, die während selbiger Versammlung zu vernehmen war. Nun denn, nachdem die Wachen vom Bargello das Gebäude umzingelt hatten, nach Vergewisserung, dass eine ungewöhnlich große Zahl von Besuchern nächtlicherweile eingedrungen war, schlich sich euer ergebener Diener durch die neue Sakristei in die Kirche, gelangte unbemerkt zum Chor und sah und hörte, versteckt im Schatten der Passionskanzel des beachtlichen Donatello, Folgendes. Etwa 60 Personen in sichtlich schäbigem Aufzug lauschten einem Redner, der ihnen von dem Gerüst herab, das Bontormo hinterlassen hat, eine Rede mit aufrührerischen Thesen hielt. Anfangs glaubte ich, es handele sich um die Versammlung von Ketzern, und war darauf gefasst, die ketzerischen Thesen eines Juan de Valdez oder eines Reginald Poole wiederzuerkennen, die das gotteslästerliche Gift des deutschen Mönches nun auch Florenz ins Ohr träufeln sollten, im Angesicht Gottes, ja im Schoß der Kirche der Ahnen eurer Durchlaucht. Doch nachdem sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich den Handwerker Marco Moro, dem besonders genau zu überwachen eure Durchlaucht weitblickend mich beauftragt hatte. Und als ich seinen Worten aufmerksam folgte, begriff ich, dass er die Zuhörerschaft zu einem Aufstand gegen die Granden aufwiegelte, wie seinerzeit Bruder Savonarola, allerdings ohne sich wie der Mönch dauernd auf Gottes Zorn zu berufen. Um ehrlich zu sein, betrafen die politischen Vorstellungen des Pfadmischers, auch wenn man ihn in diesem Augenblick, wie er da von der Kanzel herab in leidenschaftlichem Ton, um seine Zuhörer auf die Umsturzgedanken einzuschwören, fast für einen Bußprediger halten konnte, recht irdische Gegenstände, wie Eure Exzellenz bei der Lektüre der Abschrift feststellen wird, die diesem Bericht beiliegt. Als ich genug gehört hatte, um zweifelsfrei festzustellen, dass es sich hier um eine verbotene Versammlung mit aufrührerischem Ziel handelte, verschwand ich lautlos, zog mich zurück durch die Sakristei, durch die ich gekommen war, und beauftragte den Befehlshaber der Wachen, unverzüglich die Personalien aller in der Kirche Versammelten aufnehmen zu lassen. Leider und entgegen meiner Empfehlung haben die Wachen es nicht für sinnvoll gehalten, darauf zu achten, dass ihre Rüstungen beim Eindringen in die Kirche nicht gegeneinander stießen, so dass ihr Einschreiten einen höchst unerwünschten Tumult herbeiführte. Denn es war so, als hätten sie die Ankunft von Papst oder Kaiser mit lauten Fanfarenstößen angekündigt. Solchermaßen gewarnt haben sich die Aufständischen alsbald zerstreut wie ein Vogelschwarm. Manche in Brunelleschis Kirche, manche in die Klostergärten, manche in die Kirchenschiffe. Einer wurde sogar dabei entdeckt, wie er versuchte, sich im Sarkophag von Giovanni und Piero, den ruhmreichen Ahnen eurer Hoheit, zu verstecken. Immerhin wurden 54 von ihnen verhaftet, also praktisch alle Teilnehmer, meist Handwerker in verschiedenen Malerwerkstätten, aber manche arbeiten auch in Druckereien oder Webereien. Auch ein Strumpfwirker, ein Schlosser und ein Wollkämmer waren dabei. Einige wenige konnten entkommen, und bedauerlicherweise muss ich Eurer Exzellenz mitteilen, dass sich unter ihnen der Handwerker Marco Moro befindet.
Marco Moro an die Mitglieder der Zunft der Ärzte und Apotheker.
Niederschrift der Rede in San Lorenzo, 19. März 1557. Genossen, je mehr Anhänger wir für unsere Sache gewinnen, desto stärker sind wir darin, vom Herzog zu fordern, dass er uns die Rechte gibt, die uns zustehen. Unsere Brüder sind die Fischer und Fischhändler, die von den Zünften ausgeschlossen sind. Unsere Brüder sind die Bauern, die für Grundbesitzer aus den Städten die Erde der Toskana beackern, genau wie es die Bauern aus dem Deutschen Reich waren, die die Fürsten vor 30 Jahren niedermetzeln ließen, weil sie aufgestanden waren gegen die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfuhr. Wenn wir nicht dasselbe Schicksal erleiden wollen, müssen wir dem Herzog in hinreichender Stärke entgegentreten und von ihm fordern, dass er uns schützt vor der Habgier der Händler, die uns beschäftigen. Ist dann der Popolo Minuto in einer Truppe geeint, die nicht klein zu kriegen ist, können wir Gesetze erzwingen, die es der Habgier der wenigen untersagen, die viel mehreren ins Elend zu stoßen. Wer denkt, das seien nur Luftschlösser und keine vernünftigen Forderungen, der sei darauf hingewiesen, nirgends wäre derlei so einfach wie in Florenz. In Florenz ist die Menge Stahl geregelt, die zur Herstellung eines Helms verwendet werden darf. In Florenz ist es einem Ladenbesitzer verboten, bestimmte Dinge zu verkaufen, damit er seinem darauf spezialisierten Nachbarn nicht in die Quere kommt. Nichts Leichteres also für den Herzog in einer Stadt, wo es so viele Vorschriften für alles Mögliche gibt, als einen gesetzlichen Mindestlohn festzuschreiben.
Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz, an Giorgio Vasari.
Livorno, den 20. März 1557. Florenz, die Stadt, die Gott mir anvertraut hat, ist also, wenn ich richtig verstanden habe, nicht nur von Verschwörerinnen im Gefolge Savonarolas heimgesucht, sondern auch von aufständischen Ciompi? Jetzt reicht's. Ich muss das Ganze säubern. Findet diesen Marco Moro, verhaftet ihn und werft ihn in ein feuchtes Kerkerloch. Heute bedauere ich, dass ich diese Löwen abgeschafft habe, die den Palazzo mit ihrem Gestank einnebelten. Doch was liegt daran? Wenn dieser Farbmischer ein neuer Spartakus werden will, so erfülle ich ihm den Wunsch und kreuzige ihn und seine Spießgesellen entlang der Via Larga.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 20. März 1557. Zum Teufel mit den Klosterschwestern von San Marco, aus Prato, aus Arezzo und sonst woher. Lasst eure Schäfchen dort und sucht mich im Palazzo auf, sobald ihr diesen Brief in Händen haltet. Der Herzog gibt uns 5 Tage Zeit, um den Handwerker zu finden. Alle Stadttore sind schon alarmiert, das heißt, dass er nicht aus Florenz heraus konnte. Er versteckt sich also, aber wo? Oder eher, bei wem?
Marco Moro an Giovanni Battista Naldini.
Angst, lieber Battista, hat noch nie Großes hervorgebracht. Allerdings nahmen bei ihr oft niederträchtigste Handlungen ihren Anfang. Ich weiß, dass du es warst, der die Leute des Herzogs gewarnt hat, du Hurensohn. Du dachtest, mich guten Gewissens dem Bargello ausliefern zu lassen? Aber ich kenne San Lorenzo besser von innen, als dein Vater deine Mutter kennengelernt hat, während sie ihren kleinen Bastard zeugten. Als Vasari die herzoglichen Hunde in der Kirche losließ, stand ich auf dem Gerüst. Im allgemeinen Chaos stieg ich hinauf bis zu dem Loch, das die Zeichenschüler damals gebrochen hatten, weil sie die Fresken hinter der Bretterwand sehen wollten. Um aufs Dach zu gelangen, musste ich nur noch ein paar Ziegel abnehmen, die ich nachher wieder hinlegte. So bin ich immer noch in Freiheit, und Pontormos Spinnerei war doch zu etwas gut, denn ihr verdanke ich meine Rettung. Und du? Du hast dich auf die Seite der Granden geschlagen, zu denen du nie gehören wirst. Mangels Weitblick hast du den Mut zum Verrat gehabt. Sei es drum, mein Freund. Ich bete für dich. Gott möge dich schützen und gesund erhalten. Achte gut auf dich. Vergiss nicht, dich auf der Straße oft genug umzusehen. Komm dem Arno-Ufer nicht zu nahe. Und wenn du in die Schenke gehst, überzeug dich davon, dass dir niemand Gift ins Glas schüttet. Grüß deine neuen Freunde von mir. Sei ihr Schoßhündchen, Battista, denn das willst du doch sein. Ich wünsche dir, dass sie dir öfter mal einen Knochen hinwerfen. Aber sei auf der Hut und denk immer daran, Pontormos Tod hat erwiesen, dass es unter ihnen Wölfe gibt. Bist du dir wirklich sicher, dass du mit ihnen an einem Tisch sitzen willst? Lass mich dir einen letzten Rat geben. Bleib ein Hund. Versuch nicht zum Wolf zu werden. Niemand sollte ein Gewand tragen, das er nicht ausfüllen kann.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 22. März 1557. Möge dieses Sendschreiben seinen Weg zum Empfänger in Person des großartigen und tapferen Signor Strozzi finden, über den das Gerücht geht, er flattere über dem Königreich Neapel wie Zeus über Leder. Ich wünschte, Signor Piero, das Vorbild eurer Tapferkeit gebe diesen Schlappschwänzen von Franzosen ein wenig von dem Kampfgeist zurück, den ihre Ahnen einst an den Tag legten, auch wenn sie mir ehrlich gesagt stets vor allem die Kunst des Ausruhens im Sinn zu haben schienen. Wie dem auch sei, für mich besteht kein Zweifel, dass dieser Feldzug unter eurem Befehl erfolgreicher verlaufen wird als seinerzeit jener von Karl dem VIII. Was euren gehorsamsten Diener angeht, so verdankt er es allein seiner Voraussicht, dass er nicht im herzoglichen Kerker gelandet ist. Unvorstellbar, was für eine Raserei in diesen Tagen Florenz ergriffen hat, was notabene nichts mit dem Karneval zu tun hat. Die Männer von Bargello durchkämmen die Stadt, angeblich auf der Suche nach einem aufständischen Farbmischer, von dem es heißt, er wolle einen Volksaufstand anzetteln, um den Herzog zu stürzen. Keine Werkstatt entgeht ihrem inquisitorischen Furor, und so sind sie auch bei mir aufgeschlagen. Natürlich haben sie nichts gefunden, klar, denn in dem Fall, der uns hier beschäftigt, bin ich zwar der Dieb, aber nicht der Hehler. Irgendwann wird ihnen wohl auch der alte Bacchiaca einfallen. Wenn ihr ihnen zuvorkommen und euer Bild sicherstellen wollt, müsste man jemanden finden, der das übernimmt. Denn die herzoglichen Spitzel überwachen uns alle. Und diesmal kann euer ergebener Benvenuto es nicht selber tun. Glaubt mir, niemand ist dagegen gefeit. Sogar Bronzinos Liebling Allori haben sie verhaftet.
Das also Folge 9 von insgesamt 15 aus Perspektiven von Laurent Binet, übersetzt von Christiane Wachinger. Diese Folge ab jetzt für Sie zum Nachhören 7 Tage lang in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten heute auf einer Sondersitzung über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets. Diskutiert wird eine Preiserhöhung von derzeit 58 auf 62 Euro. Aus Berlin, Katharina Seiler.
Dass es weitergehen soll, da sind sich ja Bund und Länder einig. Nur im Moment klafft noch eine Lücke in der Finanzierung des Tickets. Stand jetzt wollen Bund und Land nämlich zusammen das Ticket im nächsten Jahr mit 3 Milliarden Euro bezuschussen. Gebraucht würden aber 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro. Die Lösung könnte sein, dass der Ticketpreis erhöht wird. Der niedersächsische Verkehrsminister Tonne würde bei einer moderaten Erhöhung mitgehen. Andere Länder würden auch einem Preis unter 65 Euro zustimmen. Wieder andere sagen, der Bund solle die Lücke schließen.
Der Bundestag wird heute voraussichtlich über den Haushalt für dieses Jahr abstimmen. Dann endet die vorläufige Haushaltsführung. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
Es ist der